Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es grüßt Sie zur nächsten Sendung ganz herzlich, Ihre Andrea Marti. Das Benediktinerinnenkloster in Hermetwil im Aargau hat eine enge Verbindung mit dem Benediktinerinnenkloster Habsdal im Landkreis Sigmaringen in Deutschland. Hierzu sind wir im Gespräch mit Priorin Schwester Cornelia Kreidler. Sie berichtet über den Ursprung des Klosters und die Geschichte und in einem zweiten Teil ermöglicht sie einen Einblick in ihren Berufungsweg. Und so freuen wir uns auf die Gedanken von Priorin Schwester Cornelia Kreidler. Herzlich willkommen bei Radio Gloria.
Was geht, Frau Martin?
Frau Priorin Cornelia Kreidler, könnten Sie ein Porträt über das Kloster Habsdal machen?
Kloster Habsdal existiert schon seit dem Mittelalter. Es ist 1259 von Beginen besiedelt worden. Es haben dann bis 1847 hier Dominikanerinnen gelebt, weil die Beginen mussten die Dominikanerinnenregel annehmen. Das war damals dann vorgeschrieben, weil man die Beginen eben nicht gerne gesehen hatte. Die Beginen selber haben auch sämtliche Höhen und Tiefen in ihren Jahrhunderten durchlebt und haben sämtlichen Kriegen und Widerständen standgehalten, bis dann zur Säkularisation. Das war dann wirklich das Ende für sie, leider. In vielen Klöstern hier in Oberschwaben, wir hatten sehr viele Klöster, allein im Kreis Sigmaringen gab es damals 48. Und dann wurde das Kloster für verschiedene andere Zwecke gebraucht, zum Schluss war es noch Gefängnis. Dann stand es lange Zeit leer, bis dann Schwestern aus Hermitschwil, Benediktinerinnen, kamen und hier wieder das klösterliche Leben neu zum Aufblühen brachten. Inzwischen sind wir hier eine kleine Gemeinschaft. Wir haben einen Gästebereich, empfangen also Gäste, an die 20, 30 Schafe, je nachdem. Haben einen Klosterladen und ja, versuchen, die Benediktregel Tag für Tag zu leben und unser Leben so zu gestalten, wie es eben im Klösterlichen entspricht. Die Schwestern aus der Schweiz, die waren zweimal schon aufgehoben, durften keine neuen Novizinnen mehr aufnehmen. Das heißt natürlich, dass sie zum Aussterben verurteilt sind. Sie haben dann den Hinweis bekommen, dass hier im Habsdal ein Kloster leer steht. Das haben sie dann gekauft und sind 1892 hier nach Habsdal gekommen. Es waren wenige alte Schwestern, zwei oder drei alte Schwestern mit sieben jungen Frauen, die ganz neu beginnen wollten. Das war eine ganz schwierige Situation. Sie müssen sich vorstellen, das Kloster hier, das stand jahrzehntelang leer, war also total heruntergekommen, feucht, unbewohnt. Es war wahrscheinlich fast eine Ruine. Die Schwestern mussten also sowohl baulich als auch dann geistlich alles vom Nullpunkt an wieder aufbauen. Vor allem die Schwestern selber, die haben auch schon jahrelang kein klösterliches Leben mehr geführt, wie es an sich möglich ist, wenn man eine gute Gemeinschaft hat. Sie waren ja eben auch am Aussterben im Hermitschwil. Manches geht da verloren, was man an Bräuchen lebt. Und die jungen Frauen wussten es natürlich auch noch nicht. Somit mussten sie also wirklich sich ganz neu auch wieder erarbeiten, wie klösterliches Leben geht. Sie sind dann hier zum Teil in die Klöster der Beuroner Kongregation gegangen, haben da mitgelebt, um auch wieder zu sehen, wie man das machen kann. Der äußere Aufbau, den haben sie größtenteils eigenhändig geschaffen. In der Chronik kann man lesen, wie viel Kraft das gekostet hat. Also sind interessanterweise schon sehr früh viele junge Frauen auch wieder eingetreten. Aber sehr viele sind auch gestorben, dadurch, dass es feucht war, dass sie wahrscheinlich kaum oder auch schlechtes Essen hatten. Es sind sehr viel an TB erkrankt. Da schreiben sie dann in der Chronik, der Herr hat wieder eine Rose aus unseren Garten gepflückt. Also hört sich noch sehr poetisch an, aber dahinter steckt wirklich einfach eine ganz große Armut. Sie hatten auch keine Felder, wo sie was anbauen konnten, weil der Fürst von Sigmaringen, der hatte das in der Säkularisation alles an sich genommen. Und die Schwestern haben tatsächlich nur das Haus zurückkaufen können. Peu à peu haben sie sich dann aber ein bisschen was erworben, sodass sie dann so Anfang des 20. Jahrhunderts wenigstens wieder eine kleine Ökonomie starten konnten und auch selber wieder anbauen. Im Ersten Weltkrieg aber haben sie wirklich regelrecht gehungert. Da kann man dann wieder in der Chronik lesen, dass die alten Schwestern morgens das Brot an die jüngeren Schwestern abgegeben haben, damit die einigermaßen Kraft hatten, den Tag zu bestehen. Es ist unglaublich, was die Frauen damals durchgemacht und ertragen haben. Das können wir uns heute, glaube ich, kaum mehr vorstellen. Und zugleich eben die schwere, anstrengende Arbeit, der Aufbau. Es gab noch keine Maschinen, sie mussten alles von Hand waschen, die ganze Bettwäsche. Auch unsere Ordenskleidung ist ja nicht einfach, zu waschen und sauber zu halten. Das ist alles sehr zeit- und arbeitsaufwendig. Also ich habe wirklich einen großen Respekt vor diesen Frauen, die da anfangs wieder alles hergerichtet und aufgebaut haben. Schwierig war dann auch die Situation im Ersten Weltkrieg, weil die Schweizerinnen mussten Angst haben, dass sie gehen müssen. Sie waren eben trotzdem Ausländerinnen, obwohl sie die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen mussten. Das ist dann aber gut gegangen. Sie haben trotzdem aber in Südtirol ein Priorat gegründet für den Fall, dass sie hier gehen müssen, dass sie dann in Südtirol unterkommen können. Das war dann aber so, dass sie dort gehen mussten und das Priorat wieder aufgegeben haben. Im Zweiten Weltkrieg war natürlich auch wieder eine schwierige Situation. Die Schwestern mussten zum Arbeitsdienst. Hier im Kloster waren nur noch wenige Schwestern. Im letzten Kriegsjahr kamen dann noch 50 Offiziere vom Luftgaukommando hier unter. Die Schwestern mussten sie versorgen. Und es wurde auch alles, was für Kriegszwecke verwendbar war, wurde eingezogen. Also das ganze Geschirr, die Pferde, alles, was die Schwestern so hatten, was nützlich war, mussten sie abgeben. Selbst die Glocken vom Kirchturm. Und dann wurden Flüchtlinge auch hier im Kloster einquartiert. Also sie waren auch da sehr belastet in dieser Zeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam dann nochmal eine Blüte. Sie haben hier auch eine Weberei dann aufgemacht. Meine Schwester wurde zur Weberin ausgebildet. Die Paramentenwerkstatt wurde nochmals erweitert. Und dann kam aber das Konzil in den 60er Jahren. Das war dann wieder eine Krisenzeit für die gesamte Kirche. Auch in den Klöstern war es sehr schwierig. Es gab damals viele Austritte und danach kaum mehr Eintritte. Das war auch hier in Habsthal spürbar. Zugleich wurde immer versucht, dass die zwei Häuser wieder getrennt wurden. Also man hat hier von Habsthal aus das Kloster in Hermitschwil aufrechterhalten. Es war ein Kinderheim dort, es lief unter einem Kinderheim, so dass vom Staat her die Möglichkeit bestanden hatte, dass die Schwestern weiter existieren konnten. Aber die Ausnahmeartikel, die wurden eben erst in den 70er Jahren aufgehoben, sodass bis in die 70er Jahre von der Trennung überhaupt nicht die Rede sein konnte. In den 80er Jahren starb dann hier die Äbtissin. Das war dann die Möglichkeit, dass man wieder eine Gemeinschaft in der Schweiz gründen konnte und sich von Habsthal trennen. Das wurde dann auch gemacht. Die Schweizer sind seither jetzt Abtei, wir sind hier Priorat, weil im Benediktinischen ist es so, dass für eine Abtei braucht es 12 Schwestern mit ewiger Profess und die Schwestern hier waren inzwischen weniger. Und so existieren wir jetzt hier in Habsthal unabhängig von Hermitschwil. Wir sind zusammen in der Föderation, in der Schweizer Nonnenföderation. Und ja, das ist eben der Verlauf, wieso wir hier in Deutschland sind und als deutsches Kloster eben wieder zur Schweizer Nonnenföderation gehören. Interessant ist vielleicht auch noch der Bezug zum Kloster Moriklis. Hermitschwil war ein Doppelkloster mit Mori zusammen, die Mönche von Einsiedeln haben im 11. Jahrhundert Mori besiedelt. Sie wurden dann ausgetauscht gegen Mönche aus St. Blasien. Die Mönche aus St. Blasien brachten dann Benediktinerinnen aus Berau mit und haben ein Doppelkloster gegründet. Das ist dann eben Mori gewesen und Hermitschwil. Die Schwestern haben sich irgendwann abgesetzt von den Mönchen, weil die ihnen zu viel reingeredet haben und haben im Hermitschwil eben ihr eigenes Kloster aufgebaut. Aber kirchenrechtlich muss immer ein sogenannter Ordinarius über ein Frauenkloster machen. Das ist eine kirchenrechtliche Sache, weil gewisse Rechte und Pflichten sind ans Priester angebunden. Die kann also eine Frau nicht wahrnehmen. Und so haben die meisten Frauenklöster einen Abt oder manche auch einen Bischof, der dann kirchenrechtlich für sie zuständig ist. Und das war eben immer der Abt von Muri. Das ist bis heute so. Also sowohl hier mit Schwil als auch wir hier in Habstal. Wir haben den Abt von Murikis als Ordinarius. So viel vielleicht zur Geschichte. Ist ein bisschen kompliziert und auf die Schnelle natürlich auch nicht so leicht auszuführen. Aber ich hoffe, es war einigermaßen verständlich.
Priorin Schwester Cornelia, wie sehen nun die Tätigkeiten im Kloster aus?
Wir monastischen Klöster, wir haben als Hauptaufgabe das Chorgebet und wir haben dann hauptsächlich Arbeiten, die man in der Klausur erledigen kann, weil wir die Klausur nur verlassen, wenn es nötig ist. Die kontemplativen Klöster, die sind ja alle sehr zurückgezogen und versuchen eben in der Stille ihr Leben zu leben. Wir selber hier, wir hatten eben früher die große Paramentenwerkstatt. Das haben die Schwestern damals aufgebaut. Sie haben aus Südtirol Schwestern hierher erhalten, die ihnen die Stickarbeiten und die feinen Handarbeiten beigebracht haben. Diese Paramentenwerkstatt ist aber dann in den 80er Jahren langsam ausgelaufen, weil auch einfach keine Schwestern mehr da waren, die dann diese Fähigkeiten hatten. Inzwischen, ja, wir sind ja jetzt nur noch zwei Schwestern hier. Wir haben eben den Gästebetrieb, wir haben einen Klosterladen, wir haben Felder verpachtet und ja, die Schafe haben wir noch und das sind so unsere Einnahmequellen. Also wir leben auch nicht von der Kirchensteuer, sondern wirklich von dem, was wir selber erarbeiten.
Priorin Schwester Cornelia Kreidler, welches sind die Herausforderungen des täglichen Klosterlebens?
Also für mich ist es das gemeinsame Leben, das Gemeinschaftsleben. Wir haben in den Klöstern ja normalerweise keine großen Sorgen. Es wird für die Schwestern gesorgt, es hat jede ihre Aufgabe. Aber was eben wirklich Mühe kostet, das ist schon das gemeinsame Leben gut hinzubringen, weil wir sind Frauen, die sich nicht jetzt ausgesucht haben. Wir sind ein bunt zusammengewürfelter Haufen in der Regel. Und so wie in Familien auch, gibt es natürlich auch mal Differenzen, Schwierigkeiten. Und die Herausforderung ist aber, daran zu wachsen, selber zu merken, wo sind meine Schwächen, wie kann ich daran arbeiten und wie kann ich dazu beitragen, dass so eine Gemeinschaft in Frieden miteinander leben kann. Das ist das, was zum einen schon im Evangelium angedacht ist. Da geht es auch um das gemeinsame Leben als Christen. Und hier, wir konkretisieren das eben im Kloster, wo wir dann noch auf engerem Raum zusammenleben. Aber das ist eben wirklich so ein Übungsfeld für all das, was im Evangelium steht, für die Nächstenliebe, für die Liebe zu Gott. Und das müssen wir Tag für Tag wieder neu angehen.
Priorin Schwester Cornelia, Sie haben erwähnt, dass Sie ein Gästehaus haben. Können Sie ein Porträt über die Infrastruktur Ihres Klosters Habstal machen und kann man Sie besuchen und wo bekommt man Informationen?
Ja, wir haben 7 Gästezimmer. Wir bieten das hauptsächlich für Frauen an, die einfach Stille suchen. Also für Touristen möchten wir das hier nicht öffnen, weil wir nehmen die Frauen dann auch sehr eng mit uns in die Gemeinschaft herein. Sie können mit uns essen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn sie mit uns das Chorgebet beten. Und wir möchten also das wirklich für solche Menschen offen halten, die die Stille suchen und das Gebet und vielleicht auch eine Begleitung brauchen, dass sie vielleicht irgendwelche Probleme oder Sorgen haben und sich gerne auch dann im Gespräch mal austauschen möchten.
Wir sind zurück in der Sendung mit Priorin Schwester Cornelia Kreidler vom Benediktinerinnenkloster Habstal im Landkreis Sigmaringen in Deutschland. Und dieses Kloster hat eine enge Verbindung mit dem Benediktinerinnenkloster in Hermitschwil im Aargau. Vor der Musikpause wurden wir in diese Geschichte eingeführt und nun freuen wir uns auf den zweiten Teil, die Berufungsgeschichte von Priorin Schwester Cornelia Kreidler. Priorin Schwester Cornelia Kreidler, hätten Sie sich als Kind vorstellen können, irgendeines Tages ins Kloster zu gehen?
Ja, vorstellen vielleicht schon, aber ich wollte es eigentlich noch nicht als Jugendliche. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Schulkameradin. Wir hatten damals das Thema Orden im Religionsunterricht. Und auf dem Nachhauseweg waren wir uns einig, also wenn wir ins Kloster gehen müssen, dann in ein geschlossenes, also wenn, dann radikal sozusagen. Aber ich wollte eigentlich als Jugendliche ganz und gar nicht ins Kloster eintreten. Da hatte ich keine Ambitionen, nein.
Priorin Schwester Cornelia, wie hat Gott Sie gerufen und wie hat er zu Ihnen gesprochen? Wie sind Sie dann näher zu Gott gekommen?
Also eine Gottesbeziehung hatte ich eigentlich von Kind an. Wir sind in der Familie religiös erzogen worden und aufgewachsen. Meine Eltern haben den Glauben praktiziert und uns Kinder selbstverständlich mit hineingenommen. Also ich bin sozusagen katholisch sozialisiert. Habe auch als Jugendliche schon eine sehr enge Gottesbeziehung gehabt, dank meines Vaters, der mich immer auf Kurse mitnahm, und ich zur Stephanusgemeinschaft in Heiligkreuztal. Das ist ein Bildungszentrum sogar hier in der Nähe, in Oberschwaben. Und damals habe ich so eine ganz grundlegende Bildung eigentlich auch schon bekommen, was das Religiöse anbelangt und das Theologische. Dass ich jetzt dazu berufen bin, ins Kloster zu gehen, das kam im Studium. Ich habe in Würzburg Sonderschulpädagogik für geistig und Sprachbehinderte studiert und bin dort ständig mit Ordensleuten zusammengetroffen und wurde mit dem Thema Orden und Kloster, also wirklich fast auf Schritt und Tritt, konfrontiert. Weil Würzburg ist eine Stadt, wo zumindest damals noch sehr viele Ordensleute gelebt haben, studiert haben. Und das war eigentlich unumgänglich, dass man damit sich auseinandersetzen musste. Es kam hinzu, dass ich mich mit einer jungen Theologin noch befreundet habe, gleich von Anfang an, die selber den Weg gehen wollte oder schon sicher war, dass sie in den Orden eintreten wird. Mit ihr habe ich dann noch verhandelt, wie man heute überhaupt im Kloster gehen kann. Das war mir zuerst ganz unvorstellbar. Aber so mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass mein Weg eigentlich auch in diese Richtung führt. Es war dann zuerst mal so ein bisschen ein Kampf. Ich wollte eigentlich eben nicht. Aber wenn man sich auf Gott einlässt und wirklich auch nach seinem Willen fragt, dann muss man halt irgendwann mal akzeptieren, dass man auch einen Ruf haben kann. Und so habe ich dann mich mal Richtung Kloster orientiert, mir Gemeinschaften angeschaut und habe mich auf das eingelassen, was ich dann so im Herzen gespürt habe. Und so bin ich dann eben bei den Benediktinerinnen gelandet. Also das Benediktinische selber habe ich eben auch in Würzburg kennengelernt. Ich habe dort neben Kolleg der Benediktiner von Münster-Schwarzach gewohnt, wo also die Benediktinermönche studiert haben, die Jungen. Da war ich auch öfter zur Messe oder zum Stundengebet. Und das war eigentlich ziemlich schnell klar, dass diese benediktinische Spiritualität mir entspricht und dass ich die auch gerne leben möchte.
Wie waren die Reaktionen auf Ihre Entscheidung? Zuerst schon mit Gott verbunden, aber doch nicht ganz nah und plötzlich radikal ins Kloster.
Die Leute haben schon natürlich mitgekriegt, dass ich bin natürlich auch immer in die Messe gegangen, also dass ich jetzt ein religiöses Leben führe oder dafür damalige Zeiten auch schon intensiver als so die Mehrheit der Bevölkerung. Ich galt es nicht als ungläubig, das ist auf gar keinen Fall. Aber der Schritt ins Kloster ist natürlich dann nochmal was Intensiveres. Also die Leute haben unterschiedlich reagiert. Manche haben es verstanden, manche haben keine Kommentare dazu gegeben. Andere haben es wiederum nicht verstanden, aber es hat jetzt niemand versucht, mich davon abzuhalten oder zu überzeugen, was anderes zu tun.
Welches waren die größten Herausforderungen?
Also ich merke einfach, dass Gott uns führt und lenkt, wenn man sich auf Gott einlässt und hinhört, was er gerne hätte, wie man lebt und was man tut, wie man entscheidet, also man nach seinem Willen entscheidet, dass man dann auch durch Schwieriges geführt wird, dass man Schweres tragen kann und dass man aber selber immer einen Frieden im Herzen hat und so auch die Sicherheit, das ist mein Weg und egal was kommt, ich bin getragen und ich schaffe das und es geht weiter. Dass man nicht den Mut verliert, sondern immer so die Zuversicht hat, es geht weiter und Gott hilft. Das ist eigentlich so die Gotteserfahrung, die mich all die Jahre jetzt begleitet hat.
Welches waren große Herausforderungen für Sie jetzt im klösterlichen Leben?
Große Herausforderungen. Ja, das ist eigentlich so, den Alltag zu bestehen oder auch hier zum Beispiel jetzt das Leitungsamt zu übernehmen. Ich bin vor 10 Jahren zur Priorin gewählt worden. Das ist natürlich jetzt nicht was, was man studieren kann. Klar, durch Ausbildung und so wird man Fundament gelegt. Aber es ist dann schon nochmal ein anderer Schritt, so eine Gemeinschaft auch zu leiten, nach außen wie ein Kloster zu vertreten. Also das war eine Herausforderung. Und einfach auch so den Alltag zu leben und zu sehen, wir werden zwar immer weniger und es wird manchmal auch sehr eng und schwierig, die ganzen Aufgaben zu erfüllen und dran zu bleiben und die Zuversicht zu haben. Ja, es ist aber der Weg weiterhin hier auszuhalten und durchzuhalten. Das ist schon auch eine Herausforderung gewesen oder ist es auch immer noch. Also ich habe immer auch den Eindruck, dass ich unser Kloster nicht schließen soll, sondern dass es weitergeht. Und ich warte darauf, ja, dass ich irgendwann erkenne, wie es weitergeht und was Gott vorhat hier im Herbsttal.
Was würden Sie jetzt mit Ihrer Erfahrung empfehlen, jungen Leuten, die auch eine Art Ruf Gottes hören, aber sich noch nicht entscheiden können? Was empfehlen Sie?
Dass man den Schritt wagt. Also man darf ja jederzeit auch wieder gehen, wenn man merkt, es ist nichts, es ist ja eine Zeit der Prüfung, es ist ganz unverbindlich in der ersten Zeit, bevor man die Gelübde ablegt. Und da ist es ganz legitim, dass man schaut, ist das mein Weg, kann ich das? Und wenn man den Schritt nicht wagt, dann kann man es eben auch nie entscheiden. Also ich denke, es ist besser, eine Entscheidung zu treffen, und dann die wieder in andere Richtungen zu lenken, als sich überhaupt nicht zu entscheiden und einfach im Ungewissen zu bleiben. Das ist eigentlich fast tödlich. Also man muss einfach auch gewisse Schritte mal tun und den Mut zu haben.
Frau Priorin, Schwester Cornelia, finden Sie in der heutigen, noch hektischen Zeit Momente für sich, für Gott, für Ihre zum Beispiel Hobbys?
Also die Zeit für Gott finde ich schon. Wir haben sie ja auch von unserer Regel und von unserem täglichen Leben her gegeben. Es ist bei uns alles sehr geordnet und rhythmisiert. Wir haben das Stundengebet, wir haben die stille Zeiten, die geistliche Lesung dafür, die Meditationszeit. Natürlich passiert es mal, dass ich manche Zeiten nicht wahrnehmen kann, aber alles in allem nehme ich an diesen ganzen Zeiten natürlich teil. Die sind eine Gemeinschaftssache, die Gemeinschaft trägt da auch dann mit, dass man dann wirklich auch dabei bleibt und so. Also die Zeit für Gott habe ich schon. Zeit für Hobbys jetzt weniger. Ich schaue zwar, dass ich jeden Tag mal einen Spaziergang mache, das ist jetzt zwar kein Hobby, aber dass ich schon auch Zeit habe, um eben zu schauen, dass ich körperlich und geistig gesund bleibe. Das gehört auch zum geistlichen Leben dazu, dass man darauf achtet, dass man seine Kräfte behält.
Sehr schön. Frau Priorin, Schwester Cornelia, möchten Sie ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja, ich habe das Anliegen, dass die Menschen sich mitverantwortlich fühlen dafür, dass das Leben in unseren Klöstern weitergeht. Ich merke oft, dass es gerne an die Klöster selber abgeschoben wird, dass wir sozusagen verantwortlich dafür gemacht werden, ob es genug Ordensleute gibt oder nicht. Dem ist aber nicht so, denn die Ordensleute, die kommen aus den Familien. Und in erster Linie sind mal die Familien und die Gemeinden dafür verantwortlich, dass es Berufungen gibt. Da wird das alles grundgelegt. Wenn die Menschen mit ihrer Berufung dann ins Kloster kommen, dann sind sie in unserer Verantwortung. Und da haben wir dann natürlich zu sorgen, zu schauen, ist dann die Berufung da? Kann man die zum Erblühen bringen oder nicht? Aber die Verantwortung für gute Ordensleute, die liegt in den Familien und in den Gemeinden vor Ort. Und da wäre ich sehr dankbar, wenn es da immer mehr Menschen gäbe, die da auch ein Augenmerk haben und die schauen, ob da Berufungen da sind und die auch ein bisschen fördern. Also nicht, dass man die Kinder natürlich ins Kloster zwingt, wie es auch schon Zeiten gab, aber einfach, dass man sie ermutigt, auch diesen Schritt zu gehen. Das hängt auch damit zusammen, dass man auch positiv vom klösterlichen Leben spricht, sich selber vielleicht auch mal informiert, was überhaupt in den Klöstern gelebt wird. Viele haben ja auch gar keine Ahnung mehr, was wir leben. Da geistern dann irgendwelche komischen Vorurteile herum, die man sich vielleicht durch irgendwelche Fernsehfilme angeeignet hat. Aber wenn man selber mal Kontakt mit Klöstern und mit Ordensleuten hat, dann bekommt man, glaube ich, auch nochmals einen ganz anderen Eindruck. Also wir sind eben normale Menschen. Meistens staunen die Leute ja immer, das ist immer die große Erkenntnis, wenn jemand im Kloster war, oh, das ist ja ganz normal. Also dem ist einfach auch so, wir kommen von außen und wir sind nicht unnormaler als andere. Und ja, das Einzige, was bei uns ist, wir versuchen einfach intensiver unser religiöses Leben zu leben, was natürlich dann auch hier Gott sei Dank möglich ist. Und ansonsten, ja, sind wir in der Welt, wie alle anderen auch. Und für mich selber ist es ein sehr interessantes und spannendes klösterliches Leben. Also jeder, der auf dem Weg ist und schauen möchte, ob er diesen Weg geht, kann ich nur ermutigen, dass er einfach mal kommt und schaut. Und dann sieht, dass es ein sehr interessantes Leben ist, sehr spannend. Mit Gott ist man eigentlich immer irgendwo wieder an neuen Dingen und es wird eigentlich nie langweilig.
Herzlichen Dank für das schöne Porträt über das Benediktinerinnenkloster Habstal und die Verbindung auch mit dem Benediktinerinnenkloster in Hermetwil im Aargau. Und Radio Gloria wünscht Ihnen und der ganzen Gemeinschaft einfach reicher Gottessegen und möge der heilige Benedikt ein treuer Fürsprecher bei unserem Herrn für Ihre Anliegen sein und alles Gute und alles Liebe nach Habstal. Herzlichen Dank.
Danke, Frau Marti. Auch Ihnen alles Gute, Gottes Segen und auch den Zuhörern. Auf Wiederhören.
Das war die Sendung mit Priorin Schwester Cornelia vom Benediktinerinnenkloster Habstal im Landkreis Sigmaringen in Deutschland. Wenn Sie mehr Informationen möchten, dann gibt es eine übersichtliche, schön dargestellte Internetseite www.kloster-habstal.de und da gibt es auch einen Klosterladen. Und so möchte ich mich von Ihnen allen verabschieden, wünsche Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.